Henry Kissinger meinte einmal, wen er dann anrufen soll, wenn er mit Europa sprechen möchte. Dieser Satz gehört zu den am meist zitierten in der Welt, aber es gibt bis heute keine verifizierte Quelle für diesen Satz. Er beleuchtet ein gravierendes und nach wie vor aktuelles Problem. Wie schnell kann ein Staatenbund aus 27 souveränen Nationalstaaten überhaupt auf Weltpolitik reagieren? Der französische Präsident Emmanuel Macron thematisiert diesen Geburtsfehler der EU immer wieder. Zuletzt in einem vielbeachteten Interview, das er mehreren Zeitungen gleichzeitig gab, darunter auch der Süddeutschen Zeitung. Macron beschwört darin noch einmal die Notwendigkeit einer EU, die souveräner werden und auftreten muss, will sie in 5 Jahren nicht hinweggefegt worden sein. Redet da der internationale Staatsmann Macron oder der innenpolitisch unter Druck stehende französische Präsident? Wir erhoffen uns Antworten auf diese und andere Fragen vom Romanisten und Frankreich-Experten Professor Robert Kopp. Herzlich willkommen, Herr Kopp.
Herzlich willkommen.
Herr Kopp, ist Macron innenpolitisch so stark unter Druck, dass er auf die beliebte Ausweichmethode Außenpolitik wechselt?
Ja, er ist seit einiger Zeit unter Druck, respektive in Umfragewerten ist seine Popularität auf einem recht tiefen Stand. Noch etwa 19% der Franzosen vertrauen ihm. Diese Kurve ist letztens wieder ein bisschen angestiegen, weil er versuchte, in Davos Trump die Stirne zu bieten. Aber Frankreich steht einigermaßen still, und zwar, weil im nächsten Monat, im März, Kommunalwahlen anstehen und in ein bisschen mehr als einem Jahr Präsidentschaftswahlen. Die Franzosen haben ihren Blick also hauptsächlich auf innenpolitische Probleme gewendet und das Außenpolitische, das traditionell weniger Platz einnimmt, interessiert sie vielleicht ein bisschen weniger.
Aber Emmanuel Macron hat, was seine Analyse der EU und was also mögliche Lösungsvorschläge betrifft, im Wesentlichen doch recht, oder?
Ja, natürlich hat er recht. Wiederholt das Ähnliche, um nicht zu sagen das Gleiche, seit er im Amt ist. Er hält immer wieder Reden zu Europa und mahnt immer wieder Europa, doch eine stärkere Souveränität aufzubauen. Er ist ja nicht der Einzige. Draghi in seinem letztjährigen Bericht verlangt ja das Gleiche. Nur der jetzige Aufruf, Europa solle sich zusammenraufen und gemeinsame Schulden machen, um mindestens auf 3 wichtigen Gebieten, nämlich der Verteidigung, des Klimaschutzes und der künstlichen Intelligenz, gemeinsam zu investieren, dieser Aufruf ist eigentlich bereits schon wieder verhallt.
Ist die wenig euphorische Unterstützung für Macron, würde ich jetzt mal behaupten wollen, vor allem aus Berlin, vielleicht der Tatsache geschuldet, dass man befürchtet, dass Frankreich eigentlich die Führungsrolle in der EU beansprucht?
Ja und nein. Frankreich möchte vor allem gemeinsame Schulden machen, weil Frankreich selber so hoch verschuldet ist, dass es selber den Schuldenberg nicht noch mehr öffnen kann. Und genau wie zur Zeit des Covid versucht Macron, den Europäern eine gemeinsame Verschuldung schmackhaft zu machen. Das ist im Covid teilweise gelungen. Er hatte damals 750 Milliarden beantragt und davon etwa die Hälfte bekommen. Im jetzigen Fall möchte er 1200 Milliarden pro Jahr und das ist natürlich eine Illusion.
Wie soll die EU eigentlich so schnell umgebaut werden, wie Macron sich das vorstellt? Es ist ja ein Supertanker, der bekanntlich einen langen Bremsweg hat. Wie soll die EU also zu einem schnellen, wendigen Kreuzer werden innerhalb kürzester Zeit? Da hat ja gesagt, wenn wir das in 5 Jahren nicht schaffen, sind wir weg vom Fenster als EU.
Ja, der Aufruf ist natürlich so terminiert, dass er 2 Tage vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Belgien lanciert wurde. Es ist eine Art Versuchsballon und man wird ja morgen sehen, wie die Reaktionen aussehen. Aber Europa ist eh und je gespalten. Europa hat langsam reagiert in der Sache der Subprime. 2008 hat etwas schneller reagiert zur Zeit des Covid und einigermaßen schnell, als Russland die Ukraine überfallen hat. Aber Europa wird sich nicht so schnell einigen können. denn auch das viel beschworene französisch-deutsche Team funktioniert ja nur halb. Von diesem Tandem ist im Übrigen in Frankreich viel mehr die Rede als in Deutschland. Es geht ja zurück auf den deutsch-französischen Vertrag von 1963 zwischen Adenauer und de Gaulle. Aber man weiß ja, dass dieser Vertrag vom Bundestag mehr oder weniger ausgehöhlt worden ist, bevor er in Kraft getreten ist, indem der Bundestag eine Präambel verabschiedet hat, in der steht, die Atlantische Vereinigung sei stets wichtig, um nicht zu sagen wichtiger als der deutsch-französische Vertrag. Und innerhalb von Europa sieht man ja auch, wie schwer sich die einzelnen Länder tun, sich von Amerika ein bisschen unabhängiger zu machen. Sei es zum Beispiel in Sachen Verteidigung. Von den 27 Staaten, wenn es mir recht ist, haben bereits etwa 13 den neuen Flieger F-35 gekauft und nicht das französische Modell oder den Eurofighter.
Es besteht ja schon lange der Verdacht, dass die EU deshalb nicht einheitlich mehr ist, weil genügend, ich sag's mal, US-amerikanische U-Boote in europäischen Regierungen verankert sind. Vor allem in Osteuropa, also den drei baltischen Staaten, aber auch Polen. Und dass auch der deutsche Bundeskanzler als ehemaliger BlackRock-Lobbyist kein großes Interesse zu haben scheint, dass die EU tatsächlich sich emanzipiert von den USA. Besteht dieser Verdacht zu Recht, dass also vor allem Frankreich ausgebotet werden soll? Man weiß ja, dass Trump Macron nicht ausstehen kann. Sodass die EU eigentlich nicht so sehr gegen die USA oder Russland oder China, sondern eigentlich gegen die Saboteure im Inneren kämpfen muss.
Sie haben vollkommen recht. Die meisten europäischen Regierungen sind relativ nachsichtig mit Trump und bestreiten auch hinter vorgehaltener Hand den Führungsanspruch oder den vermuteten Führungsanspruch von Frankreich. Dieser Führungsanspruch ist natürlich umso illusorischer, als Frankreich seit 50 Jahren über seine Verhältnisse lebt und dadurch auch nicht glaubwürdiger wird. Seit über 50 Jahren, man hat es ja jetzt wieder in allen Zeitungen und an allen Radio- und Fernsehstationen sehen und hören können, hat Frankreich kein ausgeglichenes Budget mehr und seine Verschuldung wächst und wächst und wächst. Und auch der Beamtenapparat wächst ständig, auch wenn sämtliche Regierungen immer mit dem Programm antreten, den ein bisschen einzuschränken und die Schuldenbremse ein bisschen anzusetzen. Und dadurch ist die Glaubwürdigkeit von Frankreich in Europa natürlich einigermaßen angekratzt. Wobei man anfügen muss oder anfügen soll, dass Frankreich natürlich auch eine Atommacht ist und daher eine besondere Stellung beanspruchen könnte, ähnlich wie England, wobei man bei England beifügen muss, dass England den Schlüssel zur Atombombe ja nicht selber in den Händen hält, sondern es sind die Amerikaner, wobei Frankreich selbstständig operieren kann oder könnte.
Macron hat ja nie wirklich aufgehört, mit Moskau zu reden. Und das macht ihn ja bei vielen Hardlinern der transatlantischen Community verdächtig. Er hat jetzt auch in dem Interview nochmal aufgefordert zu einem mehr oder weniger pragmatischen Umgang mit Russland, also dass die EU mit Russland reden müsse und irgendwie zurechtkommen müsse. Ist diese erneute Aufforderung von Macron, sich mit Russland irgendwie zu verhalten, eigentlich der Todesstoß für seine Initiative?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er war der Letzte, der noch versucht hat, mit Putin zu diskutieren, wurde aber von Putin verschaukelt und sagt jetzt seit einiger Zeit, irgendwelche Kanäle müssten wieder geöffnet werden. Der Friede werde ja früher oder später mal kommen und man müsse auch wieder lernen, mit dem Gegner zu leben. Frankreich möchte eine gewisse Vermittlerrolle einnehmen, es wird aber nicht gelingen, denn Frankreich hat nicht die Unterstützung der europäischen Länder, der baltischen Staaten sowieso nicht und auch nicht der osteuropäischen Länder. Und daher wird der Vorschlag von Frankreich wahrscheinlich auch ins Leere stoßen.
Noch einmal abschließend die Frage, was hat Frankreich auf die Waagschale zu werfen, dass vielleicht in europäischen Regierungen darüber doch nochmal nachgedacht wird, wir folgen dem Vorschlag von Macron. Ist es nur in Anführungszeichen das Atompotenzial oder eben ein gewisser Pragmatismus, eine lange Tradition in diplomatischen Dingen?
Ich glaube nicht, dass das Gewicht von Frankreich als Atommacht schwerwiegt. Das wird eigentlich nicht ganz wahrgenommen. Vielleicht eine pragmatische Lösung zu suchen, könnte den einen oder anderen doch noch auf seine Seite bringen. Aber ich vermute, dieser Versuchsballon wird als solcher von den europäischen Staatschef und Regierungschef einigermaßen schnell beseitigt. Es wäre ja nötig, einstimmig darüber zu befinden. Und das ist natürlich eine vollkommene Illusion.
Ist das jetzt das letzte Aufbäumen von Emmanuel Macron gewesen, wenn, was Sie vermuten, sich abzeichnet, dass die anderen EU-Staaten nicht mitziehen werden, ihn sozusagen kalt dastehen lassen, dass er dann resigniert aufgibt? Oder wie schätzen Sie das ein?
Nein, er wird nicht resigniert aufgeben. Er wird versuchen, weil er innenpolitisch mehr oder weniger untätig sein wird für das nächste Jahr, nichts mehr machen kann. Sein Spielraum ist absolut eingeengt. Er wird versuchen, außenpolitisch sich ab und zu noch zu Wort zu melden, um zu existieren. Aber das ist eine Sache der Kommunikation. Er kann ja nicht schweigen. Er muss sein Mandat irgendwie zu Ende führen und die einzige Bühne, wo er noch ab und zu ein bisschen auftreten kann, ist die internationale Bühne. Innenpolitisch ist er bereits abgeschrieben.
Das heißt, er hat innenpolitisch auch niemanden, der ihn unterstützt in diesem Kurs?
Nein, er hat innenpolitisch niemanden, der ihn unterstützt in diesem Kurs, außer seine engsten Anhänger. Er versucht ja jetzt noch zu retten, was zu retten ist. Und die Presse merkt manchmal etwas ungehalten an. Eigentlich gehe es ihm nur noch darum, seinen engsten Mitarbeiter und Gefährten irgendwie zu versorgen. So zum Beispiel die Ernennung von der Budgetministerin, der 40-jährigen Handelshochschulabsolventin Montchalin als Präsidentin des Rechnungshofs, oder aber jetzt der Rücktritt des Chefs der Notenbank, der seine Stelle freigibt, dass Macron noch einen Nachfolger nennen kann. Das wird in der Presse einigermaßen kritisiert als das Versorgen von ehemaligen Weggenossen und Freunden. Und das ist absolut das Zeichen eines Fin de règne, das Ende einer Ära.
Weltbekannt geworden ist der legendäre Auftritt des damaligen französischen Außenministers Villepin in 2003 im UN-Sicherheitsrat, wo er sehr entschieden, sehr vehement sich gegen die Kriegspläne der USA und ihrer Verbündeten gegen den Irak gewendet hat. Ein solcher Ausnahmeauftritt ist nicht von Frankreich mehr zu erwarten, weder von Macron noch von sonst irgendwem.
Nein, ist nicht mehr zu erwarten. Ich weiß nicht, welche Persönlichkeit eine solche Rede heute noch und an welchem Anlass halten könnte. Villepin ist auch im politischen Abseits seit einiger Zeit. Es war tatsächlich das letzte Aufbäumen Frankreichs und das letzte überzeugende Plädoyer für eine eigenständige Außenpolitik. Es war ja ganz klar, dass Irakkrieg angezettelt wurde aufgrund von absoluten Falschmeldungen der Bewaffnung des Irak. Man hat uns ja über Monate angelogen mit diesen weitreichenden Waffen von Saddam Hussein. Und es hat sich ja auch herausgestellt, dass die Intervention in ein absolutes Desaster mündete im Nahen Orient. Das ist übrigens auch, Klammerbemerkung, vermutlich der Grund für das Zögern von Trump, weil er weiß, man kann ein Regime nicht so einfach auswechseln. Nein, also ein Auftritt wie der von Villepin, der ist eigentlich nicht zu erwarten. Ich wüsste nicht von wem.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erneut für eine souveräne EU und eine realistische Beziehung zu Russland plädiert. Wir haben darüber mit dem Romanisten und Frankreich-Experten Professor Robert Kopp gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kopp.
Vielen Dank auch Sie.